Also ich bin da fasziniert, weil Werbung schafft es, in kurzer Zeit unsere Sehnsüchte und Wünsche auf den Punkt zu bringen, um uns dann was zu verkaufen. Und ich finde, das ist in diesem netten Film richtig gut gelungen. Perfekte Welt, warme Farben, heiles Familienleben, Spaß, Unbeschwertheit und gutes Essen. Und ich bin überzeugt, zum hohen Anteil ist diese Sehnsucht danach ja in jedem von uns einfach verankert. Und darauf zielt natürlich die Werbung. Und am Ende ist es so, dass der Kunde feststellt, ja, all das wünsche ich mir, aber vieles davon kann ich einfach nicht selber machen, die Dinge kann ich nicht ändern, dass es schief läuft, aber ich kann wenigstens was Gutes zu futtern besorgen und dann hilft der Supermarkt. Aber eben nur da. Was Weihnachten so wundervoll macht, ist, dass wir uns alle total viel Mühe geben, es uns gegenseitig ein bisschen wundervoller zu machen, so sagt das kleine Mädchen. Und was wäre, wenn wir das nicht nur an Weihnachten so machen? Dann lohnt sich jeder Tag. Es dem anderen ein bisschen wundervoller machen, das ist überhaupt keine neue Idee, sondern dazu ermahnt uns eigentlich auch unser heutiger Predigttext aus dem Brief des Paulus an die Römer. Und ich lese aus dem 13. Kapitel die Verse 8 bis 12. Ihr könnt gern mitlesen. Es ist meines Erachtens die Übersetzung, das Buch. Das habe ich vergessen zu notieren, aber ihr könnt das ja prüfen. Da heißt es: Bleibt niemandem etwas schuldig, außer einander zu lieben. Denn wer seine Mitmenschen liebt, hat das Gesetz schon erfüllt. Dort steht: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Diese und all die anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, tut seinem Mitmenschen nichts Böses an. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Ihr wisst doch, dass jetzt die Stunde schlägt. Es ist höchste Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn unsere Rettung ist näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, der Tag bricht schon an. Lasst uns alles ablegen, was die Finsternis mit sich bringt. Lasst uns stattdessen die Waffen anlegen, die das Licht uns verleiht. Amen. Ich bete. Gott, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist bewirkst, dass wir dein Wort richtig verstehen, dass wir das erfahren, was du uns heute sagen willst und dass dein Wort in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden fällt, dass es aufgeht und dass es Frucht bringt. Amen. Ja, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, so kann man das ausdrücken. Dann erfüllen wir wirklich Gottes Willen. Die Werbung formuliert es anders, sich gegenseitig das Leben ein bisschen wundervoller machen. Lidl sorgt dafür gutes Essen, haben wir gesehen, und Paulus hilft uns bei dem Rest. Und er tut es, indem er uns auffordert, eben das Gesetz zu erfüllen, die 10 Gebote. Das ist für die Juden von damals überhaupt nichts Neues, ist klar. Sie gehen ja schon seit Jahrtausenden damit durch ihr Leben. Und für dich ist es vielleicht auch nichts Neues, weil du die Gebote kennst und du versuchst, dich daran zu halten. Oder du kennst sie noch nicht so gut, dann mache ich dir Mut, dich intensiver damit auseinanderzusetzen, weil diese Gebote ja schon immer das Zusammenleben regeln und ihre Gültigkeit nicht verloren haben. Aber was Paulus hier macht, ist ein totaler Perspektivwechsel. Nicht das Gesetz für mich, die Gebote für mein Wohlbefinden, sondern das Gesetz, die Gebote im Blick auf meine Mitmenschen. Und damit bekommt es eine ganz neue Dynamik. Wenn mich jemand fragt, hey, weshalb stiehlst du nicht? Dann kann ich antworten, weil Gott das von mir fordert, weil ich ja vor Gott gut dastehen will, weil es sich einfach nicht gehört und weil ich ja am Ende des Lebens in den Himmel will. Und dann kann ich mich daran perfekt halten und ich kann trotzdem am Eigentlichen vorbeileben. Laut Paulus ist die Antwort auf die Frage eine andere. Weshalb stiehlst du nicht? Weil ich meinen Nächsten, meinen Mitmenschen lieb habe. Und weil ich das Ziel habe, dass das Leben des anderen etwas wunderbarer wird. Und diese Dynamik lässt sich auf alle Gebote anwenden. Weshalb tötest du nicht? Weshalb ehrst du Vater und Mutter? Weshalb gehst du nicht fremd? Weshalb beneidest du deine Nachbarn nicht? Nicht wegen mir, sondern weil ich die anderen gern habe. Die 10 Gebote nicht als Leistungskatalog für meine eigene Rettung, sondern als Leitplanke dafür, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Wir haben gelesen, wie wichtig Paulus das ist, dieser Perspektivwechsel. Ihr wisst doch, dass jetzt die Stunde schlägt. Es ist höchste Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Mit Nachdruck mahnt er das. Und es geht ihm nicht darum, dass man es eventuell ja auch so rum sehen könnte, sondern dass man es genauso sehen muss. Ich will gern erklären, warum. Wenn du immer noch der Meinung bist, dass du die 10 Gebote halten musst, damit du vor Gott besser dastehst, hör auf damit. Du wirst es nicht schaffen, bei Gott noch mehr Eindruck zu schinden. Er wird dich nicht lieber haben als jetzt und du wirst auch kein weicheres Kissen im Himmel kriegen. Wir feiern Advent und der Advent bzw. Weihnachten sind nicht dazu da, zunächst sich ein bisschen zu verstellen und Onkel Erwin einzuladen, dem man das ganze Jahr aus dem Weg gegangen ist. Advent ist das Warten auf die Ankunft des Retters. Und mit Weihnachten kommt die gute Nachricht. Evangelium heißt gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, es braucht deine Anstrengung nicht, um ein guter Mensch zu werden. Das Gesetz, die Gebote sind nicht mehr der Maßstab Gottes für seine Beurteilung deiner Person. Paulus macht das im Kapitel 7 schon deutlich. Ihr gehört jetzt nicht mehr dem Gesetz, sondern Christus, der vom Tod erweckt worden ist. Darum können wir nun so leben, dass unser Tun für Gott Frucht bringt. Jesus ist Mensch geworden, um uns eben genau davon frei zu machen. Er ist gekommen, um uns mit sich zu versöhnen. Das ist sein Geschenk an uns, welches wir annehmen dürfen. Das heißt nicht, dass wir die Gebote nicht mehr ernst nehmen sollen. Sie sind immer noch generell Gottes Wunsch. Und Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, das hat er ganz deutlich gesagt, sondern hat gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und an seinem Leben können wir sehen, wie er das erfüllt hat, durch Liebe. Er hat den Menschen am Rand der Gesellschaft, den Ausgestoßenen, den Verschrienen Aufmerksamkeit geschenkt. Er hat liebevoll in seinem Leben dafür gesorgt, dass seine Mitmenschen besser leben können. Und Jesus hat mit seinem Tod für uns Freiheit, Versöhnung und Frieden erkauft. Jesus ist gekommen, um Liebe konkret werden zu lassen. Gott selbst ist gekommen, um Liebe konkret werden zu lassen. Du bist von Gott geliebt. Daraus resultiert Annahme, daraus resultiert Vergebung und Rettung. Und jetzt hast du die Zeit, deine Aufmerksamkeit auf die anderen zu lenken, dich bewusst dafür zu entscheiden, zu lieben, das Leben von deinem Nächsten ein bisschen wunderbarer zu machen, indem du liebst und eben aus der Liebe zum Nächsten heraus nicht stiehlst, nicht tötest, nicht die Ehe brichst und all die Sachen. Das ist unser Auftrag. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir uns der Liebe Gottes sicher sein können. Johannes gibt uns dies noch einmal sehr deutlich in seinem ersten Brief auf den Weg. Im 1. Johannes Kapitel 4 heißt es, lasst uns in der Liebe leben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und dann heißt es weiter, wenn jemand behauptet, dass er Gott liebt und gleichzeitig seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann ist er ein Lügner. Wer aber seine Geschwister nicht liebt, die er ja vor Augen hat, der kann auch erst recht Gott nicht lieben, den er nicht sehen kann. Liebst du Gott? Dann zeig's an deinen Mitmenschen. Nicht nur an denen, die funktionieren oder die in den Kram passen, an allen. Jesus hat das nicht nur vorgemacht, sondern er hat konkret den Anspruch an uns gehabt. Ich aber sage euch, Matthäus 5, Vers 44, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr da Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Da muss ich mich ja doch anstrengen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was du machen musst, ist eingestehen, dass du es von dir aus nicht schaffst. Dass du auch in diesem Blick unvollkommen sein wirst. Und dann lass dich von Gott, deinem Vater, in deiner Unvollkommenheit lieben. Und fang an, all die Unvollkommenen in deinem Umfeld mit Liebe anzusehen. Und prüfe all die Gebote als Möglichkeit, Liebe zu leben. Das ist dein Liebesbeweis Gott gegenüber. Deine Liebe zu den Mitmenschen, eins zu eins. Dein selbstloses Engagement. Deine Abneigung gegenüber anderen. Deine fehlende Empathie, deine praktische Hilfe. Das, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, so sagt Jesus. Ich habe alle Gebote gehalten. Das ist ein sehr gefährlicher Satz, weil ich kann das auch alles total lieblos tun. Und in diesem Fall werde ich komplett am Gotteswillen vorbeileben. Wenn ich nicht töte, kann ich das lieblos tun. Wenn ich mich an das Ehegebot halte, monogam lebe, es alles aushalte und jegliche Versuchung diszipliniert abwähle, kann das trotzdem lieblos sein. Mein Mann war total treu, aber ich habe keine Ahnung, ob er mich lieb gehabt hat. Wenn ich anderen von meinem Glauben berichte, weil ich denke, dass ich das tun muss, dann kann das total egoistisch sein. Mein Nachbar erzählt mir ständig von Jesus, aber er hat keine Ahnung, wie es mir geht. Das scheint ihn nicht zu interessieren. Ich kann in meiner Gemeinde für meine Überzeugung einstehen. Ich kann für das, was ich wichtig finde, kämpfen. Und ich kann dabei völlig vergessen, dass mein Gegenüber, egal wie falsch er liegt, auch ein Kind Gottes ist. dann habe ich vielleicht recht, dann habe ich vielleicht Erfolg. Aber es kann sein, dass ich komplett an Gottes Gesetz vorbeihandle und mich lieblos schuldig mache. Ein sehr eindrückliches und bewegendes Beispiel dafür ist mir diese Woche in einem Podcast begegnet. Da erzählt eine junge Frau, dass sie mit 17 Jahren schwanger geworden ist. Ungewollt natürlich. Und sie weiß, was ihre Gemeinde darüber denkt. Und sie ist hilflos. Und sie weiß nicht ein noch aus. Und in ihrer Not entscheidet sie sich eigentlich entgegen ihrer Überzeugung für den unauffälligen Weg, den Abbruch. Alles ohne Aufsehen, keiner hat es erfahren. Jahre später sagt sie, der Grund für den Entschluss waren die Leute in meiner Gemeinde. Gefühlt machen die alles richtig. Und sie hätten es nicht verstanden. Und sie hätten mir natürlich die Schwangerschaft vergeben, aber sie hätten es jeden Tag getan, meines restlichen Lebens. Das war ihre Ansicht. Sie hat keine Liebe gespürt unter ihren Geschwistern oder Angst davor gehabt. Was hätte die Liebe getan in diesem Moment? Die Herausforderung ist, dass in uns ein Automatismus angelegt ist. Also ich kenne das von mir. Wir können uns meist erst lieben und eine Akzeptanz dem Gegenüber entwickeln, wenn wir eines Sinnes sind, wenn unsere Differenzen behoben sind. Solange du diese Partei wählst, besuche ich dich nicht mehr. Wenn du diesen Pastor gut findest, dann kannst du kein echter Christ sein. Erst wenn du so tickst wie ich, können wir zusammen am Tisch sitzen. Begegnet uns diese Meinung. Die Tragik ist, es ist eine totale Sackgasse, weil sich diese Sachen nicht einstellen werden. Ja, und dann ist plötzlich Advent und wir spielen ein bisschen Weihnachten und Adventsgemütlichkeit und schenken uns irgendwie Aufmerksamkeit oder ganz große Amazon-Pakete. Was ist das für eine Lieblosigkeit? Und ich bin immer mehr davon überzeugt, dass die Lieblosigkeit eins der zerstörendsten Elemente ist. Wenn wir aufeinander aufpassen, wenn wir uns gegenseitig korrigieren, wenn wir uns auf unser Fehlverhalten aufmerksam machen oder falsche Auffassungen lautstark ansprechen, dann kann das sein, dass es gute Absichten hat, dass wir gute Absichten haben. Wenn wir aber alle diese Dinge ohne die Liebe tun, dann wird es zerstören. Dann werden wir unsere Beziehung zerstören, dann werden wir unsere Gesellschaft zerstören und dann werden wir unsere Gemeinde zerstören. Unser Auftrag ist ein anderer. Wir müssen unser Bewusstsein schärfen. Das Bewusstsein dafür, dass Jesus uns aus lauter Liebe vor den Folgen der Gesetzlosigkeit gerettet hat, als wir noch Feinde waren. Und das Bewusstsein dafür, dass das auch mein Weg ist im Blick auf den anderen. Den anderen zuerst lieben, akzeptieren. Vertrauen, auch wenn es herausfordernd ist. Und dann erstmal nichts. Einfach so stehen lassen. Und im dritten Schritt kann man auf der Basis der Liebe und der Beziehung, die sich daraus entwickelt, über die Dinge reden, die uns trennen. Die Veränderung brauchen. Dann kommen wir vorwärts. Dann kann man in diesem Miteinander mit den Mitmenschen ins Gespräch kommen, über die Differenzen. Dann kann man auf Augenhöhe diskutieren und vielleicht manchmal ohne dass es gleich eine Lösung gibt, aber wertschätzend und liebevoll. Ein bisschen weniger streng sein, ein bisschen weniger du, 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 ein bisschen mehr wir. Das ist Liebe. Und so sollten wir das angehen. Ich habe alle Gebote gehalten. Das ist kein gefährlicher Satz, wenn ich sagen kann, ich habe sie alle in Liebe verwirklicht und ich bin auf ihrem Weg zu meinem Nächsten gelangt, um sein Leben ein Stück weit wundervoller zu machen. Amen.